Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist ein warmer Mittwoch im Sommer 2024. Einen schönen guten Morgen, eine neue Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und ebenfalls hier in frischer und sommerlicher Laune ist mein Freund Johannes. Hallo Johannes, servus.
Hallo Martin, ja, wir schwitzen hier bei unserer Aufnahme, aber das machen wir gerne für das Thema Wasserstoff.
Und schwitzen für das Thema Wasserstoff, genau.
Genau, freuen uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Diese Woche sind wir wieder zu zweit, haben wieder ein neues Thema mitgebracht. Dieses Mal geht's wieder so ein bisschen um die Politik.
Ja.
Da gibt's wieder Neuigkeiten von dem Bundeswirtschaftsministerium. Die haben wir uns natürlich rausgesucht.
Genau, es geht leider, oder was heißt leider? Es geht erstmal wieder um Ankündigungen, die dann in den nächsten Jahren Realität werden sollen. Aber ich meine, Ankündigungen sind in diesen Zeiten auch schon mal nicht besser als nix. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wie du schon erwähnt hast, Johannes, es geht um Ankündigungen, Verlautbarungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Ihr wisst alle, der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja im Mai, also vor einigen Wochen im Endeffekt, zusammen letztendlich dann natürlich mit dem Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet, das sogenannte Wasserstoffbeschleunigungsgesetz oder auf Englisch gesprochen den Hydrogen Acceleration Act, der eben jetzt die Umsetzung der deutschen Wasserstoffstrategie forcieren soll, auf neue Füße stellen soll, eben jetzt aktiver sozusagen in die Umsetzung verringern soll. Und in diesem Zuge ist da natürlich auch die Frage, ja gut, so eine Ankündigung ist ja immer schön und gut. Und es ist ja auch schön, wenn jemand sagt, so, wir möchten jetzt die Wasserstoffstrategie umsetzen. Aber was sind denn die konkreten Maßnahmen, die dazu nötig sind oder die da erfolgen sollen? Und das ist jetzt eben vor kurzem, vor wenigen Tagen im Endeffekt etwas spezifiziert worden, Johannes, nämlich mit der Ankündigung, mit der Ankündigung von neuen Kraftwerken, die entstehen sollen, in einer Leistungsklasse, die schon durchaus erheblich ist.
Genau, es geht nämlich um darum, dass eine Ausschreibung gestartet werden soll für wasserstoffbetriebene Kraftwerke jetzt gibt es wieder verschiedene Klassen, aber der größte Bereich sind 5 Gigawatt in Summe an Gaskraftwerken, die dann wirklich schon H2-ready sein sollen und auch nach einer Übergangsfrist komplett CO2-neutral betrieben werden müssen, also mit grünem Wasserstoff.
Genau.
Und dann gibt es natürlich noch ein paar mehr Säulen und so kommt man dann, glaube ich, auf 7,5 oder 8 Gigawatt an Kraftwerksleistung, die hier eben aufgebaut werden sollen.
Genau. Es geht insgesamt um 7,5 Gigawatt an Kraftwerksleistung, die da aufgebaut werden sollen. Und wie du schon erwähnt hast, die größte Säule sind die 5 Gigawatt, die an neuen, im Endeffekt Gaskraftwerken entstehen sollen, die aber eben halt Hydrogen Ready sein sollen. Aber wie ihr alle wisst, und da können wir im Folgenden noch ein bisschen näher drauf eingehen bestimmt, Hydrogen Ready bedeutet ja nicht, dass die sofort mit Wasserstoff betrieben werden, sondern die werden erstmal mit ganz normalem, in Anführungszeichen, Erdgas betrieben, sollen aber für die Verwendung mit Wasserstoff geeignet sein. Das heißt, alle Werkstoffe, die da verwendet sind, alle Komponenten, die da verbaut sind, alle Anlagen, alle Systeme sollen eben schon ready sein, soll schon bereit sein für die Verwendung von bis zu 100% Wasserstoff. Der Wasserstoffanteil soll ja dann schrittweise erhöht werden, irgendwann 100% sein. Und es gibt, wie du es ja auch erwähnt hast, noch 2 weitere Säulen. Die zweitgrößte Säule ist eine Säule, die aus 2 Gigawatt von Retrofits bestehen soll. Also existierende Kraftwerke, die bereits jetzt existieren und Strom liefern, eben Gaskraftwerke, die jetzt schon Erdgas verbrennen, die sollen umgerüstet werden, sollen retrofitted werden, wie es ja neudeutsch heißt, um dann eben auch Hydrogen Ready irgendwann zu sein und dann auch Wasserstoff verarbeiten können. Und die dritte Säule ist die kleinste Säule, aber ist die spannendste und die innovativste Säule. Da geht es nämlich um 500 Megawatt von neuen Kraftwerken, die sofort schon mit Wasserstoff laufen sollen und sozusagen diesen Umweg über die Erdgaslösung nicht nehmen sollen, sondern sofort sich Wasserstoff schnappen sollen und den verwerten bzw. in elektrische Energie umwandeln sollen.
Genau, und jetzt muss man natürlich sagen, diese 7,5 Gigawatt, das ist schon ein großer Brocken, aber im Vergleich zu der gesamten installierten Kraftwerksleistung ist es natürlich noch immer wirklich ein Tropfen. Also irgendwie gibt es 250 Gigawatt an Kraftwerksleistung in Deutschland, was ich rausgefunden habe. Und da sind natürlich die 7 Gigawatt jetzt im Prinzip wahrscheinlich vernachlässigbar, wenn man jetzt sich die CO2-Emissionen anschaut. Aber es ist natürlich der erste Schritt. Und man muss auch sagen, in der Wasserstoffstrategie war ja eigentlich mal mit 10 Gigawatt geplant. Also insofern, man merkt halt schon, es geht nicht ganz so einfach, das alles aufzubauen, würde ich sagen.
Ja, die 7,5 Gigawatt, die sind jetzt schon jetzt nicht vernachlässigbar, würde ich sagen. Also im Studium habe ich ja gelernt, vielleicht war das bei dir endlich ein Atomkraftwerk über den Daumen ungefähr 1 Gigawatt. Ja. Und insofern wären das dann sozusagen 7,5 Atomkraftwerke, die da entstehen sollen und die dann mit Wasserstoff eben befeuert werden sollen. Also jetzt schon durchaus eine signifikante Zahl, also, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall.
Ja. So ein bisschen muss man das dann natürlich wieder abschwächen. Ja, es sind ja eigentlich 7,5, weil 2 Gigawatt davon, die gibt es ja schon. Die werden ja nur umgewidmet, beziehungsweise halt retrofitted. Was wirklich dann neu sozusagen entsteht, das sind im Endeffekt ja 5,5, eben die 5 Gigawatt, die neu gebaut werden sollen an Hydrogen-Ready-Kraftwerken und die 500 Megawatt, also die 0,5 Gigawatt, die eben dann sofort gleich mit 100% Wasserstoff laufen sollen. Diese 10 Gigawatt, die du erwähnt hast, ja, richtig, die sind natürlich auch noch im Raum. Die entstammen ja im Endeffekt sowohl der Wasserstoffstrategie als auch diesem Hydrogen Acceleration Act. Man zielt ja darauf ab, so schnell wie möglich eben 10 Gigawatt an Hydrogen-Ready-Kraftwerken zu schaffen. Um, so ist ja das hehre Ziel, letztendlich den Kohleausstieg zu stemmen und wenn es geht, eben schon vor dieser Deadline im Jahr 2038. Man möchte ja so schnell wie möglich jetzt aus der Kohle aussteigen und im Optimalfall nicht mehr bis 2038 warten. Und da helfen dann natürlich diese Hydrogen-Ready-Kraftwerke ganz enorm. Und wenn man sagt, jetzt gibt es 7,5 Gigawatt, diese 10 Gigawatt stehen noch im Raum, also das ist schon, ist schon ein gutes Ziel. Also das, genau.
Allerdings, also laut diesem Dokument, was ich da gefunden habe vom Umweltbundesamt, also es ist sogar von 2023, genau, also relativ aktuell, ist die Steinkohleleistung bei 7,4 und Braunkohle auch bei 7,4% von der Gesamt installierten Leistung von diesen 250 Gigawatt. Das heißt, da redet man ja eigentlich von irgendwie 36 Gigawatt, die eben ersetzt werden sollen. Und natürlich, die sollen natürlich hauptsächlich mit Wind und Sonne ersetzt werden, aber man braucht natürlich den Wasserstoff dann, um eben auch diese quasi Dunkelflautenzeiten zu adressieren. Und da wird man sehen, ob dann diese 7 bis 10 Gigawatt ausreichen.
Diese berühmte Saisonalität, die da ausgeglichen werden soll, ja. Jetzt wird natürlich sofort die Frage laut, ja, es gibt eine Ausschreibung, ja, sozusagen vom Wirtschaftsministerium, ja bitte, liebe Industrie, jetzt baut doch Kraftwerke. Da wird dann natürlich sofort die Frage gestellt, ja, lohnt sich denn das oder ist das nicht ein Draufzahlgeschäft? Aber auch daran hat man im Wirtschaftsministerium gedacht, dass natürlich die Erbauer und Betreiber von solchen Kraftwerken auch durchaus rechnen können und dann eventuell eben auf das Ergebnis kommen, oh ja, das mit dem Wasserstoff, das wird aber ganz schön schwierig, dass ich da auf grüne Zahlen komme. Und insofern ist es auch hier in diesem Programm mit dieser Maßnahme so, es gibt natürlich Unterstützung, es gibt Förderung, es gibt Zuschüsse, sowohl für die CAPEX, also für die Investitionssumme, als auch für die OPEX, die Betriebskosten. Und was ich da recht spannend fand, Johannes, ist, dass, wenn wir über den Betrieb sprechen, sollen 800 Volllaststunden im Jahr die dieses Kraftwerk dann irgendwann halt mit Wasserstoff in Betrieb ist oder auch nicht, eben dann vom Ministerium unterstützt bzw. bezahlt werden. Man garantiert eben den Betreibern auf diesem Weg mindestens 800 Volllaststunden im Jahr. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, Johannes, das habe ich mir jetzt so gedacht, ein Jahr hat 8760 Stunden,
ja,
nicht mal 10% davon.
Mhm. Und das ist ja im Prinzip auch ein immer wieder aufkommender Kritikpunkt an diesen, also der Energiewende, dass die ganzen Kapazitäten, die wir aufbauen, natürlich immer weniger Auslastung haben und deswegen dann jede Stunde immer teurer wird, die ja dann betrieben wird. Und das kommt hier natürlich auch komplett rein, wenn ich das Gaskraftwerk aufbaue, um es dann nur 1% der Zeit zu betreiben, dann ist halt diese 10% dann umso viel teurer, als wenn ich das einfach nur quasi 80% der Zeit betreibe. Ja. Andererseits muss man natürlich auch in Betracht ziehen, man hatte eben diese Saisonalität, man hat dieses Auf und Ab und dafür braucht man natürlich diese Gaskraftwerke, weil die flexibel sind, weil man die schnell hoch und runter fahren kann.
Ja.
Und eben nicht wie Kohlekernkraftwerke sind, die relativ träge sind.
Ja, ja, ja.
Und deswegen dieser Weg, also wir werden sehen, wie da die Förderungen dann wirklich sind. Ist in dem Dokument, das da der Presse vorlag, da steht drin, dass die schätzen, dass 15 bis 20 Milliarden Euro vom Wirtschaftsministerium da reinfließen als Fördermittel. Hm. Ja, und da muss man halt mal schauen, ob das ausreicht, ob das vielleicht auch weniger wird. Aber es sind auf jeden Fall auch, es ist ein gehöriger Betrag natürlich, der da reinfließt.
Ja, und jetzt so rein aus der Hüfte rausgeschossen, ich weiß nicht, was du da für ein Gefühl hast, aber rein jetzt sozusagen halt von meinem Gefühl her, wird sich's wahrscheinlich doch nur rentieren, wenn diese Anlage dann wesentlich mehr als diese 800 Stunden läuft.
Ja.
Und sozusagen sich rein jetzt auf diese 800 Stunden zu verlassen und es so zu berechnen, auch dass man rein jetzt mit diesen 800 geförderten Stunden überleben kann, ist wahrscheinlich nicht möglich, habe ich mir gedacht.
Ja, das ist aber auch wieder noch ein anderer wichtiger Punkt, dass die Wasserkraftwerke, nicht die Wasserkraftwerke, die Gaskraftwerke mit Wasserstoff, dass die 8 Jahre nach der Inbetriebnahme auch mit Wasserstoff oder irgendeinem anderen quasi CO2-neutralen Stoff betrieben werden müssen.
Ja.
Das heißt, auch nach den 800 Stunden müssen natürlich, oder so verstehe ich das, muss weiter mit Wasserstoff betrieben werden. Und wenn natürlich Wasserstoff wirklich sehr teuer wird, wir hatten ja vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass jetzt in den Niederlanden wurde ausgerechnet, dass der plötzlich 13 Euro kosten wird, der Wasserstoff pro Kilogramm, und man quasi hofft, dass es billiger wird, aber man weiß es nicht so genau. Da, wenn dann halt natürlich so ein Kraftwerksbetreiber mit seinem halben Gigawatt an Leistung pro Kraftwerk oder sowas auf diese Preise trifft, dann ist natürlich die Frage, wird er dann wirklich dann nach den 800 Stunden noch weitermachen, wenn er keine Förderung bekommt. Das ist natürlich, also es ist viel unwägbar und das ist vielleicht auch das Interessante, dass sie ja natürlich trotzdem diese Ausschreibung jetzt machen, wo die meisten Kraftwerksbetreiber wahrscheinlich gar nicht wissen, wie die Wasserstoffpreise jetzt in 10, 15 Jahren sein werden.
Ja.
Kann es natürlich sein, dass es gerade dann für die Betreiber Sinn macht, die sagen, sie bauen noch einen Elektrolyseur auf, bauen hier irgendwie ein großes Solarpark oder Windpark oder importieren das, stellen den irgendwo in der Wüste her. Da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass die vielleicht Interesse an so einer Ausschreibung haben, weil sie dann alles unter Kontrolle haben. Aber gerade wenn ich überhaupt nicht weiß, wie die Preise sein werden, mich aber dazu verpflichte, die unbedingt zahlen zu müssen und keinen Ausweg habe. Ja, das ist, glaube ich, schon ein Ein interessanter Punkt. Da wäre mal interessant, mit irgendjemandem zu sprechen, der sich auskennt, der solche, der sich drauf bewirbt.
Ja, der sich auf so eine Ausschreibung bewirbt, gell.
Die E.ONs dieser Welt, von Deutschland, E.ON, RWE und so weiter.
Ja, genau.
Wenn ihr das hört, sagt uns mal, kommt denn zum Interview vorbei.
Ja, genau. Was man nicht unerwähnt lassen sollte, ist zusätzlich zu dieser Kraftwerksleistung, zu den 7,5 Gigawatt, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, wird auch noch zusätzlich ausgeschrieben eine Speicherkapazität. Im Endeffekt, da weiß ich nicht, ob du da eine bessere Quelle im Endeffekt gefunden hast. Was bei mir hier steht, ist, dass 500 Megawatt an Long-Term Storage gebildet werden sollen. Ich kann jetzt schlecht einschätzen, ob da jetzt 500 Megawattstunden jetzt gemeint sind oder wie das jetzt gedacht ist, dass man sagt 500 Megawatt Long-Term Storage.
Für mich würde es ja Sinn machen, gerade in dem Zusammenhang, dass es sich da um Elektrolyseurelei handelt, irgendwie.
Ach so, Elektrolyseurleistung und dann speichert man das halt irgendwo sozusagen.
Ja, genau, weil also macht ja überhaupt keinen Sinn, da irgendwie Batterien zu nehmen, die dann irgendwie im Sommer aufzuladen und dann im Winter zu entladen. Da habe ich dann eine irrsinnige ökonomische Bilanz. Da wird der Strom wird dann Euros teuer pro Kilowattstunde und nicht mehr Cent.
Ja.
Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie Batterien nimmt, auch keine Schwungräder oder sowas.
Ja.
Eigentlich als Langzeitspeicher funktioniert ja eigentlich wirklich nur die Umwandlung in Gase, in Chemie. Also sei es jetzt in Wasserstoff oder dann halt weiter in Ammoniak oder Methan oder sowas. Und dann ein günstiger Speicherplatz.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich habe jetzt eher gedacht, halt, wo jetzt diese 500 Megawatt herkommen, weil das ist ja offensichtlich nicht die Speicherkapazität.
Ja,
ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt sozusagen halt auf Seiten.
Vielleicht ist es auch die Entladekapazität, nicht Kapazität, die Entladeleistung.
Leistung.
Dass im Prinzip dieser Speicher dann 500 Megawatt an Leistung zurück ins Netz bringen muss. Und wie das gemacht wird über Elektrolyseur oder Gaskraftwerk, ist dann quasi dem Bewerber überlassen. Mhm. Ich glaube, irgendwo habe ich auch gelesen, die wollen das technologieneutral machen, diesen Strom-Langzeitspeicher. Also der Beste soll sich da durchsetzen. Wird man sehen, wer der Beste wird.
Ja, genau. Ja, dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nochmal nachhört, die Folge von vor 2 Wochen war es, glaube ich, als wir diese Studie vom Fraunhofer IAO vorgestellt haben, die ja die verschiedenen Speicherkonzepte so ein bisschen verglichen haben. Hier natürlich eher im dezentralen Ansatz, also ein bisschen anders als hier, wo es ja wirklich jetzt quasi um die großen Mengen, um die großen Leistungen geht. Aber trotzdem vielleicht ganz interessant, auch da den Bezug nochmal herzustellen. Und Johannes, als letzten Aspekt, hier natürlich auch wieder interessant, diese Aktivitäten der European Hydrogen Bank, die wir ja auch schon mehrfach im Podcast behandelt haben, die ja eine gewisse Sicherheit und Verlässlichkeit zumindest im Endeffekt dann in das Pricing für den Wasserstoff hineinbekommen wollen. Und das ist vielleicht ein möglicher Ansatz, aber da muss man es natürlich halt finanziell schon ganz schön im Kreuz haben, sich auf der einen Seite über die European Hydrogen Bank eben die Erzeugung von Wasserstoff sozusagen halt fördern zu lassen und damit dann den Preis entsprechend im Griff zu haben, weil man sich auf die Förderung oder auf den Zuschuss der European Hydrogen Bank verlassen kann und auf der anderen Seite sich dann auf diese Kraftwerksausschreibung hier sozusagen zu bewerben und auch nochmal die Unterstützung zu bekommen und dann gleich sich selbst noch den Abnehmer für den erzeugten Wasserstoff zu schaffen, sozusagen, ist vielleicht gar nicht so abwegig, in diese Regionen zu denken. Aber ich denke, in diese Regionen können wirklich nur die ganz Großen wahrscheinlich denken.
Ja, also da ich bin wirklich gespannt, wie oder was da dann rauskommt. Es ist auch vielleicht wichtig, das ist nichts, was jetzt schnell passiert.
Ja.
dieses Gesetz, das wurde erlassen, weil sich die Firmen beschwert haben oder die Stakeholder da drin, dass die ursprüngliche Anordnung, dass bis 2035 alle Kraftwerke mit CO2-neutral sein sollen, da wurde gesagt, das ist viel zu viel schnell. Und drum gibt es jetzt diese Übergangsfrist, wo gesagt wird, 8 Jahre nach dem nach dem Installation, nach der Inbetriebnahme des Kraftwerks muss es auf H2, auf Wasserstoff laufen. Was auch drinsteht, ist dann aber, dass die Bundesregierung damit rechnet, dass frühestens 2038 die ersten Kraftwerke damit mit Wasserstoff laufen werden. Was, wenn man sich das wieder überlegt, dann heißt es, die Kraftwerke werden frühestens 2030 fertiggestellt. Das heißt, man hat da jetzt 6 Jahre, weiß nicht, wird wahrscheinlich nochmal ein Jahr ins Land ziehen, bis die Ausschreibung fertig ist, dann kommt die ganze Umsetzungsphase, Genehmigungsphase und so geht die Zeit ins Land.
Ja.
Und schwuppdiwupp sind dann 6 Jahre um, bis das Kraftwerk wirklich steht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube in Deutschland, da ist jetzt 6 Jahre für so ein neues Kraftwerk, das ist wahrscheinlich eh schon sportlich. Also
das kann natürlich
man
sein.
Man sieht halt, dass du sehr lange Zeit in China gelebt hast, die stellen dir das wahrscheinlich in einem halben Jahr in so ein Ding oder so.
Ja, genau.
Aber in Deutschland 6 Jahre, ich finde das gar nicht so abwegig. Naja.
Ja, solange es halt dann funktioniert, gell?
Ja, genau. Okay, ja, hast du noch was hinzuzufügen zu diesem Thema?
Ja, vielleicht das Einzige, was noch hinzuzufügen ist, wie wird es finanziert?
Ja.
Natürlich, da gehen viele Fördermittel rein. Die Fördermittel müssen irgendwo herkommen und die kommen natürlich wieder aus dem Klima- und Transformationsfonds. und interessant ist, dass die Gelder anscheinend nicht ausreichen oder so. Und da gibt es eben diese zweite Säule, die dann über eine Umlage finanziert werden soll. Das heißt, da werden die Stromkosten sich wahrscheinlich wieder ein bisschen erhöhen dafür. Ja. Und so werden dann diese Umrüstung der 2 Gigawatt bestehende Gaskraftwerke finanziert.
Ja. Genau, ja, der Klima- und Transformationsfonds, der reicht tatsächlich nicht aus, weil, wir haben es ja auch schon x-mal erwähnt, der ja leider wesentlich kleiner ist, als man gedacht hätte, nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und insofern wird diese zweite Säule benötigt werden. Ja, ich denke, wir schauen uns das mal an, wie das weiterläuft. Also es gibt natürlich jetzt noch ein paar Runden im Wirtschaftsministerium und dann wird das natürlich auch noch im Bundestag diskutiert, rauf und runter und so weiter. Aber das Ziel ist, dass die Ausschreibung Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres startet. Und wie du es dann gesagt hast, die Zeit, bis dann wirklich eben halt Kraftwerke Wasserstoff verbrennen, das wird schon noch das ein oder andere Jährchen dauern. Schauen wir mal, ob es den Hydrogen Power Podcast bis dahin dann noch gibt.
Ja. Wir werden unser Bestes tun.
Genau.
Solange ihr uns treu bleibt, liebe Hörer.
Genau. Genau. Und wenn ihr uns treu bleiben wollt, dann zeigt es doch am besten dadurch, dass ihr mit uns in Kontakt tretet über unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de, über unsere Webseite, die ist www.hydrogenbar.de. Ihr könnt auf der Webseite auch ein Kontaktformular finden, das ihr auch benutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Und ansonsten, wenn ihr euch wie immer für die Einzelheiten dieser ganzen Thematik, dieser Veröffentlichung des Wirtschaftsministeriums interessiert, dann scrollt nach unten in euren Podcast-Player, schaut euch die Shownotes an, klickt auf die Links, die ihr dort findet und dann werden euch alle Einzelheiten und Details serviert, so wie sie auch uns serviert wurden für die Recherche für diese Folge. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Folge.
Bis dahin, eine schöne Woche.
Macht's gut.